Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, mal wieder hier zu sein. Heute geht es um den 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Und es beginnt heute auch eine neue Predigtreihe über den 2. Korintherbrief. Das heißt, heute ist sozusagen die Ouvertüre. Deswegen fange ich auch mal mit ein paar grundsätzlichen Informationen mit so einer kleinen Einleitung in den 2. Korintherbrief an. Also wenn man den 1. Korintherbrief so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann merkt man schon, dass das Verhältnis zwischen Paulus und seiner korinthischen Gemeinde, die er auf der 2. Missionsreise gegründet hat, wo er 1,5 Jahre verbracht hat, dass dieses Verhältnis schon relativ angespanntes ist. Nachdem Paulus in Korinth war und abgereist ist, hörte er von diversen Missständen in dieser Gemeinde. Und diesen Missständen versuchte er dann aus der Ferne mit dem 1. Korintherbrief, den wir im Neuen Testament finden, zu begegnen. Er wollte diesen Missständen dadurch entgegenwirken. Das Problem war, dass einige Korinther nicht mit ihrem alten Leben gebrochen haben und ihre Existenzen, das beschreibt Paulus in 1. Korinther 5, als unzüchtige, habgierige, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbolde oder sogar Räuber einfach fortführten. Die Gemeinde in Korinth, die hat sich durch den 1. Korintherbrief und durch Timotheus, der diesen Brief überbracht hat, auch nicht so ganz korrigieren lassen, sodass Paulus nochmal nach Korinth gereist ist. Und dieser Besuch von Paulus, dieser zweite Besuch, der ist in einem totalen Fiasko geendet. Dieser Besuch endete mit einem schmerzhaften und persönlichen Zwischenfall zwischen Paulus und einem Gemeindemitglied. Und Paulus war derartig persönlich verletzt, dass er die korinthische Gemeinde verlassen hat. Dieser Zwischenfall, der war so heftig, dass Paulus wieder von ferne nach einer gewissen Zeit sich genötigt sah, einen zweiten Brief zu schreiben. Dieser Brief, der wurde unter Tränen geschrieben, wie es Paulus selbst beschreibt. Und dieser Brief, der sollte die Gemeinde auffordern, sich zu positionieren. Für Paulus auf der einen Seite oder für den Übeltäter, der Paulus so persönlich gekränkt hat, auf der anderen Seite. Sie sollten sich entscheiden, ob sie es mit Paulus halten und den Übeltäter dementsprechend bestrafen oder ob sie das einfach durchgehen lassen und dadurch Paulus verlieren. Dieser Brief, der ist als Tränenbrief in die Geschichte eingegangen und wir kennen ihn. Also wir haben ihn nicht, der ist verloren gegangen. Wir wissen aber von ihm aus dem 2. Korintherbrief. Und diesen Tränenbrief schickt Paulus jetzt mit seinem Mitarbeiter Titus nach Korinth. Und die beiden hatten vereinbart, dass Titus den Brief der Gemeinde vorliest und danach die Gemeinde sich entscheidet und Paulus diese Entscheidung von Titus schnellstmöglich mitgeteilt bekommt. Das Problem ist, das dauert Paulus viel zu lange. Ja. Er entschließt sich dazu, seine Mitarbeiter Titus hinterherzureisen und die beiden treffen sich dann in Makedonien und Titus kann Paulus mitteilen, Paulus, die Gemeinde hat Buße getan, die Gemeinde hat den Übeltäter bestraft, der Gemeinde tut es leid und sie wollen wieder mit dir in Beziehung treten. Und diese Freude über die Umkehr der Gemeinde veranlasst dann Paulus wiederum aus der Ferne den 2. Korintherbrief zu schreiben, den ihr in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam lesen werdet. Ja, und wenn wir uns den Predigtext anschauen, den Sabine gerade vorgelesen hat, dann wird recht schnell deutlich, dass sich nicht nur das Verhalten der korinthischen Gemeinde entwickelt hat, zum Negativen, sondern dass sich auch während Paulus' Abwesenheit seit seinem ersten Besuch sich die Lage der Gemeinde massiv verändert hat. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 8, da schreibt Paulus noch polemisch zu den Korinthern, aber ihr seid ja schon satt, ihr seid ja schon reich, ihr sitzt bereits auf dem Thron Und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Was gäbe ich darum, ihr würdet tatsächlich schon regieren. Also die Korinther, die saßen damals überheblich in einer satten, reichen Lage. Und das hat sich jetzt im zweiten Korintherbrief, zur Zeit des zweiten Korintherbriefs, massiv geändert. Da heißt es in Vers 6 unseres Predigttextes, wenn ihr dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Also in Korinth hatte sich einiges getan. Die Gemeinde erlebt Leid. Um welches Leid handelt es sich hier? Und das ist das erste Wichtige dieses Predigttextes, dass es hier nicht um das Leid der Welt geht. Es geht hier nicht um den individuellen Schmerz aufgrund von Krankheit und Verlust, den der einzelne Korinther in der Gemeinde erlebt. Im Predigttext geht es ganz ausschließlich um das Leid, die Drangsal und Verfolgung, die ich als Christ erleide, weil ich Christ bin, weil ich mein Leben Christus als meinem Herrn untergeordnet habe und ihm nachfolge. Und was dieses Leiden um Christi willen, wie Paulus es beschreibt, bedeutet, davon gibt Paulus in seiner sogenannten Narrenrede im zweiten Korintherbrief einen guten Eindruck. Narrenrede heißt das deshalb, weil Paulus sich hier scheinbar selbst rühmend, sich selbst erhebend gegen den Hype der Korinther um ihre Superapostel zur Wehr setzt. Und das schreibt Paulus im 2. Korinther 11, sehr eindrücklich, was dieses Leiden um Christi willen bedeutet. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Paulus wusste, dass diese Bedrängnis, dieses Leid eigentlich nur die logische Konsequenz dessen ist, dass er das Evangelium von Christus verkündigt. Hätte er keinen Widerstand erlebt, würde er mit seiner Botschaft, die den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit ist, wie er das selbst ausdrückt, etwas falsch machen. Und so kann er den Korinthern in unserem Predigttext schreiben, in Vers 6, dass seine Bedrängnis als Apostel für sie in Korinth Rettung bedeutet. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zum Heil. Denn Paulus wurde, bevor er das erste Mal in Korinth angekommen ist, um ihn dort das für die Welt so anstößige Evangelium zu verkündigen, in Philippi misshandelt und ausgewiesen, danach in Thessalonich vertrieben. Und auch in Athen ist er, bevor er nach Korinth gekommen ist, ist er auf Ablehnung gestoßen. Und diese ganze Odyssee war es aber am Ende für die Korinther wert. Denn in Korinth fiel die Verkündigung auf fruchtbarem Boden. In Korinth wurde der Glaube der Korinther durch die Verkündigung von Paulus geweckt. Und jetzt erleben die Korinther infolge ihres zum Glauben Kommens in Ansätzen, was es bedeutet, um Christi willen zu leiden. Sie erleben selbst diese Beschimpfungen, Verfolgungen, Schläge, Steinigungen, Gefangenschaft, Todesgefahr um des Glaubens willen. Und jetzt bilden sie mit Paulus nicht nur eine Glaubens-, sondern auch eine Leidensgemeinschaft. Und genau in so einer Situation richten sich die ersten 11 Verse, richtet sich der zweite Korintherbrief als Ganzer. Ja, in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was hat das Ganze eigentlich mit uns zu tun? Denn mein Leben und das Leben meiner Freunde und Bekannten, vielleicht auch euer Leben hier in Deutschland, hat mit dieser Problemlage auf den ersten Blick erstmal recht wenig zu tun. Im Ausland, in islamisch geprägten Ländern oder in Ländern unter kommunistischem Regime, da scheint es so ein Leid um Christi Willen zu geben. Aber hier in Deutschland scheint es auf den ersten Blick eigentlich ein ganz harmonisches Miteinander zwischen Christsein auf der einen Seite und, ich sage jetzt mal, der Leitkultur der Gesellschaft auf der anderen Seite. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Christus in Matthäus 10, Vers 22 uns prophezeit hat. Da heißt es, und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Und ein paar Verse weiter benennt Jesus den Preis der Nachfolge, die möglichen Konsequenzen, die die Treue, unsere Treue ihm gegenüber für uns bedeuten könnte. Da heißt es, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Schon recht düsteres Bild, was Glaube bedeuten kann. Dass der Glaube wichtiger ist, wichtiger sein werden kann als die Beziehung in den Familien. Und was Sabine heute Morgen vorgelesen hat im Johannesevangelium, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Man kann das eigentlich so zusammenfassen, dass die Nachfolge Jesu automatisch von ihrem Wesen her unpassend mit der Welt ist. Es ist inkompatibel, das passt nicht zusammen. Und wir deswegen automatisch von der Welt gehasst und verfolgt werden. Und das kann man sich vielleicht an dem Bild einer Kriegserklärung eines Landes an ein anderes Land, das geht ja auf politischer Ebene meistens an den Präsidenten, den Kanzler oder den Minister, dass diese Kriegserklärung später im Kampf auch jeden einzelnen Soldaten betrifft. Der hat von der politischen Ebene vielleicht gar nichts mitbekommen, aber im Kampf der Länder gegeneinander trifft es dann den untersten Soldaten. Und so ist es auch beim Christen. Die Welt hat Christus bekämpft und mit der gleichen Intensität hat sie folgerichtig auch die zu bekämpfen, die sich hier in der Welt ihm verschrieben haben. Durch die Gott selbst hier in der Welt sein Reich bauen will. Und es geht nicht dabei, dass wir uns jetzt hier selbst überschätzen, frei nach dem Motto, wir sind so wichtig im Reich Gottes, deswegen konzentriert sich der Hass der Welt auf uns. Nein, Jesus sagt es in Kapitel 15, Vers 21 im Johannesevangelium, aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Und davon spricht auch Paulus im 2. Korintherbrief. Und es ist natürlich die Frage, wie knüpfen wir da in Deutschland als Christen dran an? Rein äußerlich ist das erstmal ein bisschen schwierig. Aber es gibt auch hier in Deutschland ziemlich großen Druck. Wenn man sich zum Beispiel öffentlich gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen auf Abtreibung und für den Lebensschutz einsetzt, von ungeborenem Leben, dann gerät man schnell ins Abseits, wird beschimpft und der Marsch fürs Leben in Berlin in den vergangenen Jahren zeigt das immer wieder, auch körperlich traktiert. Wenn man sich kritisch gegen die Ehe für alle einsetzt, erwartet Christen in Deutschland ein ähnliches Schicksal. Wenn man sich nur theoretisch zu der These hinreißen lässt, dass ja eigentlich aus christlicher Sicht alle Menschen die Erlösung durch Christus brauchen, auch Menschen anderer Religionen, wird man sehr schnell zum intoleranten rechten Hetzer, der den Frieden bedroht und die Gesellschaft spaltet. Und wenn man sich in Schule, Universität oder im Freundeskreis ja an dem Schöpfungsbericht orientiert und daher so die Auffassung der Entstehung des Lebens ableitet, dann merkt man schnell, dass man mit so einer Position eigentlich keine Blumentöpfe mehr gewinnen kann und dass ja die Schublade Kreationist oder Biblizist eigentlich noch das Harmloseste ist, was einem passieren kann. Also man merkt an diesen paar Beispielen, dass sich in Deutschland die Konfliktlage mehr so auf einer inhaltlichen Ebene bewegt. Dass es um Positionen geht und die Konsequenz weniger im Verlust des Lebens, des physischen Lebens, als in der Bedrohung meiner gesellschaftlichen Stellung, meines Ansehens und meiner Akzeptanz in der Gesellschaft liegt. Und auf diese Abwertung und Stigmatisierung durch die Gesellschaft, wenn wir uns so positionieren, auf einen Abstieg, auf diesen Gegenwind, auf Getuschel, auf üble Nachrede, da haben wir verständlicherweise wenig Lust drauf. Und vielleicht haben wir auch tatsächlich Angst vor den Konsequenzen. Und das Ergebnis ist, dass gerade dass sich die evangelische Kirche in Deutschland immer weiter anpasst. Und auch ich mir immer wieder die Frage stelle und überlege, ob sich die Meinungsäußerung denn lohnt. Ob ich wirklich sagen soll, was ich denke, oder lieber ausweiche, das Thema wechsle, oder auch ganz beliebt mich in meine christliche Gemeinschaft zurückziehe, in der sowieso alle mit mir auf einer Wellenlänge sind und dann allerhöchstens verschiedene Endzeitmodelle zu Streit führen. Aber das hat dann irgendwie mit der Sendung in die Welt nach Matthäus 28 nicht mehr viel zu tun. Und dabei gäbe es, und das ist jetzt sozusagen der lange Anlauf in unseren Predigttext, dabei gäbe es für uns Christen so viel zu gewinnen. Nicht nur für das Christentum, für christliches Leben als Ganzes, das wieder ein Profil bekäme, was abgegrenzt werden könnte und endlich mal klar wäre, was ist überhaupt im christlichen Glauben drin. Ganz abgesehen davon, dass Menschen vielleicht durch eine klare Positionierung von Christen auch mit der Botschaft des Evangeliums in Kontakt kämen, dann es gäbe auch für uns als Gemeinde, für unsere Community, für mein persönliches Leben sehr, sehr viel zu gewinnen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass es zu einer richtigen geistlichen Erweckung käme. Dass so ein routiniertes, eingeschlafenes Glaubensleben, so eine anstoßlose Nachfolge so wach geküsst werden würde, dass es wieder richtig hell, salzig in unseren Gemeinden und in meinem Leben werden würde. Und davon redet unser Predigttext und zudem noch drei Gedanken. Das erste, was wir gewinnen, wenn wir uns zum Evangelium und wenn wir uns zur Wahrheit in Christus stellen, wenn wir den Mund aufmachen, das Erste, was wir gewinnen, wenn wir Widerstand bekommen, wir gewinnen in Bedrängnis Gottes Trost. Das ist das häufigste Wort, ich habe das mal nachgezählt, ich meine, so viele Verse waren es nicht, 10-mal kommt das vor, Trost oder getröstet oder trösten in diesen 11 Versen. Und den Trost, den Paulus in seinen Bedrängnissen erfährt, der ist so groß, dass er sogar Gott, Jesus oder Jesus als den Gott allen Trostes in Vers 3 beschreiben kann. Und das zeigt uns, dass für Paulus dieser Trost Gottes, den er erlebt, dass dieser Trost eine Größe ist, die wie Hoffnung und Glaube absolut zur DNA des Glaubens dazugehört, zur DNA der Nachfolge. Für ihn ist der Trost eine Verheißung, die er immer wieder erlebt hat. Und er hat sie immer wieder erlebt, weil sie Jesus uns selbst verheißen hat. In Matthäus 5, Vers 4 heißt es, selig, man könnte es auch mit glücklich übersetzen, glücklich sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und wie wichtig Jesus der Trost ist, zeigt der Evangelist Johannes, in gleich 2 Kapiteln über den Heiligen Geist. 14 und 16 sind die Kapitel. Und daran wird deutlich, dass Jesus an der Stelle seiner eigenen Gegenwart den Christen den Tröster hinterlässt, der in uns, in den Christen selbst Raum nehmen soll. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und man kann eigentlich sagen, dass mit diesen zwei Kapiteln im Johannesevangelium deutlich wird, dass der Trost eigentlich der wird zur Chefsache erkoren, zur Chefsache Jesu. Und er genießt für Gott absolute Priorität. Und deswegen kann Paulus den angefochtenen Korinthern in den Versen 5 und 7 auch zusprechen, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Und Vers 7, und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Ja, jetzt haben wir viel vom Trost gehört, viel von der Verheißung des Trostes, aber wie sieht dieser Trost eigentlich aus? Der Trost Gottes, der begegnet uns an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Stellen im Alten und Neuen Testament. Der hat viele Gesichter und der erreicht die Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mal begegnet er in der Wendung der Situation durch Gott. Und so hat das Volk Israel in der Geschichte immer wieder erlebt, zum Beispiel im Auszug aus Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Und diese Form von Trost durch die Wendung der Situation, das hat Paulus in seiner Mission auch unzählige Male erlebt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, als er aus dem Gefängnis befreit wurde. Der Trost begegnet uns aber auch in der Auseinandersetzung mit und in der Eröffnung der Heiligen Schrift durch Gottes Geist. Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Oder Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ja, und der Trost Gottes begegnet uns nicht nur in der Wendung der Situation, nicht nur in der Heiligen Schrift, in Gottes Wort, sondern er begegnet uns auch, und davon redet unser Predigttext in Vers 4, in der liebevollen Zuwendung der Geschwister in der Gemeinde. In Vers 4 heißt es, damit wir euch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Springbrunnen kennt mit diesen verschiedenen Ebenen. Und das Wasser kommt ganz oben von Gott, trifft den ersten, und dann läuft das Wasser von dem einen auf die nächste Ebene runter. Und am Ende strömt das Wasser von der Quelle über den kompletten Brunnen bis nach ganz unten. Und genauso ist das hier auch beschrieben. Und das ist der zweite Gedanke. Wir gewinnen in Bedrängnis erneuerte Beziehungen in den Gemeinden. Denn der Trost, den Paulus erfährt, der ist kein Selbstzweck. Er dient in erster Linie natürlich auch dazu, Paulus in der angefochtenen Situation, den einzelnen Korinther in der eigenen Situation zu trösten. Aber er führt automatisch in die Gemeinschaft. Aus der Gemeinschaft mit Gott hin zur Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern. Wer sich selbst getröstet weiß, wer Gottes Trost erfahren hat, ja, der kann, der ist richtig befähigt und der wird auch viel einfühlsamer, seelsorgerlicher und liebevoller mit dem bedrängten Bruder, mit der bedrängten Schwester umgehen. Paulus umschreibt diese Leidens- und Trostgemeinschaft im ersten Korintherbrief in dem Bild des Leibes und seiner unterschiedlichen Glieder. Da heißt es in 1. Korinther 12, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Jede Freundschaft und Beziehung, das habe ich auch mit meiner Frau erlebt, wenn diese Beziehung durch Krisen gegangen ist und diese Krisen erfolgreich bewältigt hat, jede Freundschaft und Beziehung ist danach intensiver, tiefer und stärker als zuvor. Und genau dieses Potenzial, das ruht in dem Leid um Christi willen in den Gemeinden und unter den Christen. Und dieser Zusammenhalt, wenn wir 1. Korinther noch im Hinterkopf haben, ja, diese Arroganz und Überheblichkeit der Korinther, die Paulus da anmahnt, und jetzt kann er in Vers 11 von diesem Zusammenhalt schreiben. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unseretwillen Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. Also wozu helfen die Korinther? Die Korinther helfen mit ihrem Gebet, mit ihrem Einstehen für Paulus vor Gott dazu, dass Paulus Rettung und Trost erfährt. Und dadurch verbinden sie sich mit ihrem Missionar, mit ihrem Gemeindegründer. Und genau das Gleiche erleben wir auch und hören wir auch von Open Doors. Ja? Wenn Zeugnisse aus Gemeinden im Untergrund in Nordkorea oder in China oder an anderer Stelle, an anderem Ort, wenn Zeugnisse aus diesen Gemeinden schildern, dass die verfolgten Christen allein durch die schriftliche Zuwendung, wenn wir Briefe schicken, wenn wir E-Mails schicken, dass sie sich durch diese Zuwendung, durch diesen Trost getragen fühlen, dass, also wie sehr sie das aufrichtet, dass sie wissen, dass andere Menschen für sie beten. Es ist wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass das Leid, es bringt uns den Trost Gottes, es verstärkt unsere Gemeinschaft, dass das Leid aber keinen positiven Eigenwert hat. Und das ist auch nicht von Gott gewünscht. Und die Reaktion sollte jetzt nicht sein, dass wir uns jetzt irgendwie so masochistisch ins Leid stürzen, ja, nur um diese intensive Gemeinschaft zu produzieren. Ja, das gibt's alles. Aber das will der Text nicht sagen. Aber der Text, der will uns ja mit seinem Bericht der Erfahrung des Paulus in Korinth selbst trösten, dass wir uns als Christen in Deutschland mehr aus unserem Schneckenhaus rauswagen, dass wir als Christen in unserem Umfeld unseren Mann, unsere Frau stehen und dass wir als Zeugen der Wahrheit Salz und Licht sind. Und dass, wenn wir dann Gegenwind bekommen, dass es dann in unserer Gemeinschaft, in unseren Gemeinden untereinander, dass es dann ja zu Frucht kommen wird. Und das zeigt sich vor allem darin, und das ist das Entscheidende und der dritte und mein letzter Punkt, dass, wenn wir ja Zeugen sind für Christus, wenn wir Bedrängnis erleiden, wenn wir getröstet werden, dass wir dadurch drittens einen tieferen Glauben gewinnen. Denn das Leid und der Trost verändert nicht nur unsere Beziehung untereinander, so auf der horizontalen Ebene, sondern auch vertikal in unserer Beziehung zu Gott. Paulus spricht davon, dass die Erfahrung der Bedrängnis um des Glaubens willen genau diesen Glauben gestärkt hat. Vers 9 und 10. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Das ist jetzt keine umfassende Antwort auf die Leidthematik. Wir sehen hier, dass Gott das ohnehin schon vorhandene Leid, was sozusagen das Leid, was die Christenheit, die Gemeinde automatisch erlebt, weil sie Christen sind, dass dieses ohnehin vorhandene Leid, diese Verzweiflung und Ohnmacht von Paulus im Angesicht dieses Leids, dass diese Verzweiflung und Ohnmacht von Gott benutzt wird, dass Paulus in der Beziehung zu ihm wachsen kann. Dass er ihm das ganze Vertrauen schenkt. Paulus' Glaubensaussage in Vers 9 zeigt das. Da heißt es, er vertraut einem Gott, der die Toten auferweckt. Und genau diese Aussage ist Ausdruck dieser Glaubensbeziehung, ist Ausdruck dieses Glaubenswachstums. Und an dieser Aussage, die Toten aufweckt, da schwingen so zwei Dimensionen, zwei Ebenen. Einmal die gegenwärtige. Paulus' Glaube in der Anfechtung, in der Bedrängnis, durch die Erfahrung des Trostes, der ging so weit, dass er Gott zutraute, dass er Gottes Rettungsmacht bis zum maximalen Extrem der Totenauferweckung für möglich hielt. Gott selbst hatte das durch ihn gewirkt in Apostelgeschichte 20 und er hielt an Gottes Souveränität fest und war davon überzeugt, einem Gott zu folgen, der auch über dem Tod erhaben ist, der mit nichts überfordert ist. Das ist die eine Dimension, also der Glaube an Gottes Rettungsmacht. Die andere Seite der Medaille ist sozusagen die endzeitliche. Ganz gleich wie Paulus' Leben, wie mein Leben, wie unser Leben in und durch die Bedrängnis verläuft, ob ich am Ende der Bedrängnis erliege oder nicht, am Ende meines Lebens in endzeitlicher Zukunft wartet die allgemeine Auferweckung der Toten. Die Auferweckung der Christen zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und das schreibt Paulus 3 Kapitel später in Kapitel 4. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Und diese beiden Aspekte, die trösten Paulus, die schenken ihm Hoffnung in der bedrängten Gegenwart. Und das, ja, das kann auch uns trösten. Ja, zum Schluss. Wir haben gesehen, wie viel Potenzial in der Bedrängnis steckt, wie viel Trost Gott in der Bedrängnis für uns bereithält. Und das kann uns alle ermutigen. Die äußerliche Freiheit, die wir hier in Deutschland genießen, die größtenteils körperliche Unversehrtheit, die wir als Christen in diesem Land haben, ja, dass wir diese Freiheit, diese Unversehrtheit nutzen, als Gemeinde hier in Bonn Evangelium zu verkündigen, Zeugnis zu sein. Und das bringt jetzt auch den Erntedanktag heute noch mit ein, dass wir auch für diese Freiheit, die wir haben, wirklich dankbar sein können. Und dass wir auf der einen Seite dankbar sind und auf der anderen Seite ins Gebet gehen für die, die wirkliche Verfolgung, körperliche Verfolgung, Tod erleben aufgrund ihres Christseins. Wir haben an der Gemeinde in Korinth gesehen, welche Frucht es gebracht hatte, dass Paulus das Evangelium wichtiger nahm als seinen Status und Stand in der Gesellschaft. Paulus beschreibt das mal in 1. Korinther 4. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Für den Zeugen und für den Zeugendienst am Evangelium gilt, was Paulus in 1. Korinther 1 schreibt. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Bei allem, was auf uns persönlich, auf die Gemeinden hier in Bonn zukommen könnte, wenn wir wirklich beherzt, voller Freude Christus und das Evangelium bezeugen, bei all dem dürfen wir gewiss sein, dass, so wie Paulus das beschreibt, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, dass Jesus Christus selbst mitten unter uns ist. Amen.
Amen.
Ja, lieber Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir für die Freiheit, die du uns hier in diesem Land schenkst, Herr, dass wir, ja, trotz allen Drucks und aller Abwertung, Beleidigung, Beschimpfung, Herr, wir in diesem Land die Freiheit genießen können, Herr, dein Evangelium zu verkündigen, dich zu bezeugen, Herr. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns Mut schenkst, Herr, dass du uns Mut schenkst in unserem Alltag, an unserer Arbeitsstelle, in den Schulen, an den Universitäten, in den Kindergärten, in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, Herr. Ja, einfach freudig, fröhlich, Herr, dich zu bekennen und auch ja klar Stellung zu beziehen zu Punkten, zu Positionen, die ja einfach nicht deinem Willen entsprechen, Herr, wo du ganz andere Vorstellungen hast, Herr. Wir bitten dich, dass ja da, wo wir schon jetzt in unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis, auf der Arbeit, ja, diese Form von Abwertung, von übler Nachrede, von ja Verunglimpfung erleben, Herr, dass du uns dort deinen Trost zukommen lässt, Herr, und dass du dadurch unsere Gemeinschaft stärkst, Herr. Wir wollen dich auch heute ganz besonders bitten, Herr, für all die Christen in den Ländern, ja, die um deines Namens willen, Herr, wegen des Glaubens an dich im Gefängnis sitzen, die Folter erleiden, die Trennung von ihren Familien erleiden, Herr, die getötet werden, Herr, wo Gemeinden abgebrannt werden, Herr, wo Bibeln konfisziert werden, wo der Besitz von Bibeln unter höchster Strafe steht, Herr. Für all diese Länder, für diese Gemeinden und Christen bitten wir dich, dass sie deinen Trost ganz besonders erfahren, Herr, und dass ja du uns auch immer wieder neu diese Christen aufs Herz legst, Herr. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du uns in unserem Zeugendienst hier in Bonn segnest, Herr. Amen. Amen.